Okay. Ja, Handy-Akkus, ein wichtiges Thema.
Ganz wichtiges Thema. Also nervig. Jedes Mal, wenn ich hierher komme, Raphael, darf ich Strom haben? Weil ich habe auch recht, dieses IKEA, du hast ja von Amazon so ein Ladeding, ne?
Ja.
Also wo man das Handy einfach drauflegt, dieses
Genau,
nicht
dieses
Stecker, sondern
Qi-Charging-Gedöns, also
ja,
Wireless Charging.
Wireless Charging, genau. Und ja, ich habe halt auch so eins von IKEA, aber wie du auch schon sagtest, wenn man das nicht genau mitten drauf legt,
Das
dann lädt es halt nicht. Und
ist mir
dann,
so oft passiert, dass ich
ja.
das Handy so abends im Halbschlaf so draufgepackt habe, weil es bei mir auf der Bettseite liegt. Und dann dachte ich, das lädt, weil es geht dann nochmal kurz
Es
an oder
bimmelt einmal
so.
kurz, genau, und danach,
Und
ja.
dann stehst du morgen früh auf und dann ist das Handy noch irgendwie bei 10%. Ich so, oh Mann. Oh. Aber
Nee.
mittlerweile, ich habe ja dann bei dem neueren Handy, das hält zumindest mehr als einen Tag. Bei dem alten Handy, das ich hatte, das hat den Tag nicht geschafft. Und dann war es so, oh, okay, jetzt wirklich nur noch 5 oder 10% am nächsten Morgen, wenn du nicht geladen hast.
Ja, fangen immer
Das hat
diese.
immerhin noch 30, 40%.
Ja,
Und
noch.
dann habe
Mal
ich gesagt,
gucken,
okay,
ein
fine.
halbes Jahr noch, dann geht das auch
Ja,
bergab. So, du
gib
hast
den,
es ja auch
genau.
schon wieder ein bisschen.
Genau, gib dem ein halbes Jahr. Gut, ich habe heute, ne, den ganzen Tag, aber ich habe jetzt auch nicht so viel mit dem Handy rumgedödelt.
Ja.
63% nach 8 Stunden Arbeit. Gut.
Hat er ausnahmsweise mal richtig gearbeitet hier am Stück.
Teilweise.
Teil. Das hat niemand zuscht. Genau. Okay. Wir haben uns das letzte Mal gefragt, was wollen wir gucken? Und es sieht so aus, als müssen wir uns bald diese Frage nicht mehr stellen, denn wir sind ja wirklich keine großen Freunde von Entscheidungen. Und jede Woche müssen wir zwei Sachen entscheiden, wenn wir gemeinsam hier sitzen. Was wollen wir essen und was wollen wir gucken?
Genau, und wir müssen ja dann auch immer entscheiden, also das, was wir gucken, das ist, also gucken wir was Neues, gucken wir was Altes, gucken wir irgendwas, was man noch nicht so kennt, gucken wir, was man vielleicht kennt, worüber wollen wir reden? Also die ganzen Sachen, weil wir entscheiden müssen, kommen wir dann mit rein, aber in der Sneak müssen wir
Müssen
das
wir
alles
nicht.
gar nicht.
Und die Sneak kommt bald wieder. Also es sieht so aus, als könnten wir in 2 Wochen
Ja.
wieder ins
Offizielle
Kino gehen.
Benachrichtigung ist, dass ab dem 1. Juli die Kinos in Hamburg wieder aufmachen dürfen. Und die
Oder
Sneak ist
zumindest
ja.
unser Kino. Ich glaube, das eine oder andere Große darf schon ein bisschen früher aufmachen.
Ja, also die
Wir
machen
hatten uns
früher
doch den
auf, weil.
22. festgehalten für Film. Findet das jetzt eigentlich shift? Urs? Urs?
Das ist ja der Juli.
Juli?
Die haben
Achso,
uns im
Juli,
Juli
nicht in, haben wir
festgehalten.
Juli gesagt?
Ja,
Guck mal,
wir haben Juli
ich bin gut
gesagt.
mit Daten. Okay,
Nicht,
ich habe
nicht.
nichts gesagt.
Nee,
Ich habe
genau.
nichts
Also was du
gesagt.
meinst auf jeden Fall ist, dieses Wochenende ist ja im Juni noch das Fantasy Filmfest. Das darf nämlich
Das ist
schon
noch was anderes,
früher
genau.
die Kinos deshalb aufmachen. Aber so offiziell 1. Juli sind dann so wieder die normalen Film-Dates. Und da wir ja am Montag immer die Sneak haben, das ist dann der 5. Juli. Und
Müssen
dann
wir
warten.
stetig einen Blick auf die Website haben, das passage.de, damit wir genau wissen, wann wir loslegen können, damit auch niemand anderes
Unsere Plätze
unsere Plätze
kauft.
wegnimmt und im schlimmsten Fall überhaupt keine Plätze mehr frei sind. Das hatten wir ja auch schon, die Situation.
Ja.
Zumindest mit den begrenzten Platzkapazitäten.
Aber wir haben es, glaube ich, immer noch hingekriegt, oder?
Ja, die 4, 5 Wochen, die wir zwischendurch rein durften, ja.
Stimmt, das war ja gar nicht so viel.
Aber da haben wir auch, wenn wir dann ein bisschen zu spät dran waren,
Ja.
mussten wir dann immer Reihe 17 so. Ja, danke für nichts.
Stimmt, weil wir haben ja dann immer links und rechts ist dann ein Platz frei zu
Nee,
halten
drei.
oder zwei Plätze.
Zwei oder drei.
Ich
Und ganze
glaube,
Reihe.
für eine Buchung musst du einen Platz freilassen. Dann, wenn die andere Person bucht, hat sie auch halt einen Platz frei. Dann sind halt zwei in total frei, bevor jemand anders neben dir sitzt.
Ich glaube,
Also
es
aus
müssen
einer anderen
zwei. Es waren,
Gruppe.
glaube ich, zwei.
Echt so
Wirklich.
viele?
Ja, weil du mindestens diese 1,5 Meter hast. Und so ein Stuhl ist ja keine 1,5 Meter breit.
Stimmt.
That's why. Ganze Reihen nach vorne, vorne, hinten
Genau,
und
die
zwei Plätze
Reihe,
links,
ja.
rechts zu deiner Buchung. Ja.
Krass. Kein Wunder, dass dann so schnell die Tickets weg sind.
Ja, deshalb. Also wir müssen regelmäßig gucken, damit wir auf jeden Fall, wir gucken gleich nochmal,
Ja.
in der ersten Charge dabei sind und dann, oh Gott, ich werde auf jeden Fall einen Wein trinken. Feier des Tages. Großartig. Genau. Und deshalb, bald wird uns die Entscheidung wieder abgenommen. Zum Glück, ich bin echt nicht erwachsen genug für den Scheiß. Und jetzt haben wir uns aber überlegt, was wollen wir gucken. Wir haben uns mal dafür entschieden, etwas Altes zu gucken. Und zwar etwas, was ich sehr mag und was Raphael noch nicht gesehen hat. Und zwar das wandelnde Schloss.
Genau, auf Englisch Howl's Moving Castle. Ich kenne ja ganz viel, also ich kenne Studio Ghibli-Filme und ich kenne einige davon, aber der ist mir bisher noch nicht vor die Linse gekommen. Aber ich hatte immer irgendwie Bock drauf und als wir letztes Mal so ein bisschen durch die Netflix-Bibliothek die Bibliothek durchgescrollt sind, kam der und dann du so, oh, der ist super schön. Ich so, den habe ich noch gar nicht gesehen. Und so, ah, lass ihn doch mal gucken.
Genau, und deshalb sagen wir jetzt, bevor wir anfangen mit den Infos zu diesem wunderschönen Film, herzlich willkommen zu
Daumenkino.
Bevor wir das vergessen und du das wieder irgendwo reinschnibbeln musst.
Ja, dann würde ich es halt ganz am Anfang machen, bevor es losgeht.
Ja, jetzt haben wir das hier nochmal
gearbeitet. Ah, wir haben es hingekriegt.
Genau,
wir Oggi. Wir haben uns vorgestellt, wir sind Ann-Sophie und Raphael.
Sie.
Und ja, wir haben das wandelnde Schloss mitgebracht.
Howl's Moving Castle ist der englische Titel, den hast du dir nochmal aufgeschrieben.
Genau, ich dachte, wir machen ja eigentlich eh immer englische Titel. Bei deutschen Filmen nehmen wir dann auch die deutschen Titel, aber da das ja ein japanischer Film ist, bleiben wir, glaube ich, mal einfach mal international.
Okay, ja, können wir überlegen. Ich finde, weil man kennt ihn halt und das wandelnde Schloss. Wenn wir jetzt sagen, Howl's Moving Castle, kennt das wieder kein Arsch.
Ja, ist ja deren Problem. Wir haben ja noch ein Bild dazu. Vielleicht. Ja,
das Bild reicht. Wir gucken, wir diskutieren das nochmal aus.
Ja, wir werden das intern
im Streitgespräch auskämpfen.
Kommunizieren.
genau, Ich bin so aufgeregt.
Okay. Sammel dich erstmal. Ich mache nur mal ganz kurz die Randdetails, weil das ist ja, wie du schon erwähnt hast, ein älterer Film. Mhm. 2004 wurde der released in Japan und international. Laufzeit genau, also 2 Stunden, also 1 Stunde 59 offiziell, genau, aber zwei Stunden kann man, glaube ich, da schon sagen. Mhm. Das ist wie bei Preisen irgendwo, wenn da 5,99 Euro steht, das sind 6 Euro.
Das sind 6 Euro.
IMDb-Rating ziemlich gut, 8,2 von 10. Damit gehört er auch zu den Top 200, 50, glaube ich, sind das immer, in der IMDb-Overall-Rating. Letterboxd-Rating ebenfalls, 4,2 von 5, auch damit zu den Top 250 Filmen überhaupt. Und Rotten Tomato auch 87% Tomatometer, was die Kritiker sind. Sagen. Und 93% Audience Score. Das sind wir. Wir sagen nämlich, wir finden den ganz toll und deswegen haben die den gut bewertet. Das ja ziemlich hohe Film oder hohe Ratings überhaupt.
Ja, wahrscheinlich einer der besten. Naja, obwohl unsere Oscar-Filme sind jetzt nicht so lange her, da sind auch immer sehr gute Bewertungen dabei gewesen.
Ja. Ja, gerade auch so bei neueren Filmen hast du dann noch die 100% oder 99%.
Die werden dann später
je länger der Film draußen ist, umso mehr Reviews und Audience Scores kommen rein und dann fällt er ein bisschen ab. Aber der ist jetzt auch schon 17 Jahre alt, von daher immer noch sehr hohes Rating.
Crazy,
hat sich gut gehalten.
Das ist so verrückt, dass der schon, ja.
Krass, ne? Man wird alt.
Oh Mann, sind wir alt geworden. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das wandelnde Schloss schon gesehen habe. Lass mich mal kurz überlegen.
12-mal mindestens.
Ja, bestimmt mindestens. Ja, aber lass es 6-7-mal sein. Und für jemanden, der Filme normalerweise nicht 2 oder 3-mal schaut, ist das schon viel.
Ja, aber ich glaube, das kommt noch mit dazu, dass es kein Realfilm ist. Mhm. Also das ist ein Animationsding. Ich glaube, ich habe auch die ganzen Pixar-Dinger. Oh, ich weiß noch, ganz, ganz früher, als, wie heißt es hier, Findet Nemo rauskam und Monsters AG und so.
Ja, stimmt.
Das habe ich mit meiner kleinen Schwester so oft geguckt, weil die das immer gucken wollte. Und ich weiß von mir noch König der Löwen und den ganzen Kram. Als Kind guckt man den Kram einfach, ach komm noch mal, weil man die Videokassette dazu noch hat. Oh, Videokassette.
Gott, sind wir alt.
Wenn man das Ding noch hat und dann packt man das in den VHS-Player, dann guckt man den Scheiß halt irgendwie 15 Mal.
Ja.
Innerhalb von ein paar Jahren.
Also früher hatten wir das tatsächlich auch, weil wir haben dann auch irgendwie, wir haben ja noch in der Videothek ausgeliehen, ne? Haben wir mal 1 Euro oder 2 mitgegeben. Mark.
Bestes Wochenende, Start ins Wochenende.
Ja, und haben wir auch immer am Wochenende gemacht, weil unter der Woche hat sich das halt nicht gelohnt, weil wir das ja nur einmal gucken können. Also wir haben Filme dann wirklich meistens, also entweder wir haben uns 2 Filme gegönnt, das war jetzt nicht so oft, oder wir haben einen Film 2-mal gesehen.
Hattet ihr auch so ein Farbrating, was die Preise dann so ausmachen? Ich hatte noch Gelb, Rot und Grün und so. Und die Roten waren das die neueren Filme in der Videothek, die waren dann immer ein bisschen teurer. Weil du zahlst immer pro Tag ausleihen.
Pro Tag, ne?
Und ich weiß immer noch, als ich dann da hingekommen bin, okay, du darfst heute einen grünen haben und einen roten. Und dann, also einfach, weil du so klein bist und mit der Rechnung sonst wahrscheinlich nicht klar gekommen bin. So, hier, du hast 5 Euro sondern, nee, du, oder 5 Mark. Nee, du hast hier die Farbe und die Farbe. Oder du suchst dir halt 2 von den gelben oder wie auch immer.
Ja.
Und dann hast du halt mehr davon. Und dann bist du durch die ganze Videothek gegangen, bist du nach Stunden gefühlt entschieden hast,
die waren auch sehr,
der wird's.
Ja, ja, und vor allen Dingen, also ich weiß gar nicht, waren das schon Euro oder waren das, ich glaube, das war das so eine Wechselphase? Oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr. 2001 war der Euro, glaube ich.
Ja, 2001.
Ich weiß nicht, wann wir damit angefangen haben. Auf jeden Fall, es war nur wirklich so, man denkt ja, wenn man jetzt an Videotheken denkt, an so größere Räume, wo dann so 5, 6 Regale oder noch mehr stehen, also so eine Riesenkiste, also Riesenkiste, das waren auch keine großen Räumlichkeiten, aber so hat man das jetzt vor Augen. Und bei uns war das halt im Dorf,
ja.
Da gab es einen Elektronikladen, der hatte oben so ein kleines Kabuff, also es war wirklich, der gab so eine Treppe hoch und da gab es dann fürs Wochenende samstags so einen Hintereingang, wo man reingehen konnte und dann hinten hoch. Und so wirklich richtig eng gebaut alles und schräg. Und ich weiß noch, wenn man dann diese Wendeltreppe hochkam, auf der linken Seite waren dann so Star Wars und diese Sachen.
Mhm, so die Blockbuster.
Die ganz klassischen, die Reihen, also dann also wirklich für die Fanbase, ne, alle. Mhm. Und dann halt gab es, hinten waren die kleine Porno-Ecke, die war auch mini. Das war wirklich ganz
in klein. In einem Vorhang das immer waren, so noch.
Ja, genau, natürlich haben sie auch geguckt, dass da keiner reinkommt. Und dann wirklich so ein ganz kleiner Mini-Flur und dann so zwei Gänge. Und es war so klein, dieser Laden, also dieses Segment, das generell war so klein. Und es war aber wirklich, es kam dann halt alle paar Wochen kamen halt ein paar neue Filme.
Mhm.
Aber da war der Preis halt noch gleich. Und das war wirklich irgendwie ein Mark oder ein Euro. Ich weiß es gerade wirklich nicht mehr, was womit, also oder auf den Wechsel sogar drin, weiß ich gar nicht. Und dann sind wir da wirklich mal zu dritt oder zu viert hin, in diesen winzig kleinen Laden. Und haben da wirklich Stunden überlegt, was wir denn gucken wollen, haben das dann ausdiskutiert und haben den dann mitgenommen.
Das ist ja heute nicht anders. Wir sitzen trotzdem auch noch vor der Bibliothek, quasi diesmal nur digital und überlegen Stunden, was wir gucken wollen.
Gefühlt, ja.
Ja.
Aber Netflix hat ja mittlerweile ein Feature eingebaut, wo du sagst, random irgendwas anmachen.
Echt?
Das ja.
Kann ich auch gar nicht.
Und dann kannst du, wenn du auf der Start, also wenn du die Applikation startest und du dieses... Können wir gleich mal drauf achten, wenn wir das anschmeißen. Hast du jetzt unter dem Avatar, unter deinem Avatar ist so ein, wie so ein Shuffle-Icon.
Okay.
Und das ist, heißt etwas anzeigen. Und dann zeigt er dir halt einfach random
auch gut.
Was an.
Das können wir auch mal machen.
Ich habe da ein bisschen Angst vor, ehrlich gesagt.
Einfach random
machen. Einfach
das random. Ding ist ja, im Kino ist es ja auch random. Und dann kann es halt rausgehen, wenn es halt wirklich kacke ist und so. Mhm. Aber wir lassen uns ja meistens immer ein bisschen darauf ein. Ich glaube, zu Hause ist die Hemmschwelle noch kleiner, dass du dann einfach sagst, komm, doch mal nochmal random klicken.
Also,
mal gucken. Wir können es mal ausprobieren gleich. Bei Letterboxd kann man nämlich auch in der App randomisen. Ja. Und dann kannst du von den Filmen, die in deiner Watchlist sind zum Beispiel oder so, kannst du dann sagen, hier, zeig mir mal einen random Film davon. Und es gibt auch eine Webseite, wo das auch irgendwie geht. Mhm. Habe ich mal gesehen. Auch ganz nett. Aber das ist dann halt auf deine Watchlist basiert. Mhm. Ich glaube, man kann es auch vielleicht ändern.
Ja.
Naja, wir haben uns auf jeden Fall entschieden, letztes Mal.
Ja.
Für das wandelnde Schloss.
Sie.
Wer hat denn das wandelnde Schloss gemacht? Wo kommt das überhaupt her?
Ja, das ist eine japanische Produktion. Ne? Gehört auch zu Studio Ghibli.
Mhm.
Hast du eben schon gesagt. Und verzapft, oder ein bekannter Herr, der das Studio Ghibli ausmacht, ist Hayao Miyazaki. Das spricht man jetzt bestimmt falsch aus.
Ich glaube, Miyazaki ist so richtig Miyazaki. Ausgesprochen. Bei Hayao
Ich weiß es nicht. Miyazaki. Den kennt man also unter Studio Ghibli, beziehungsweise unter seiner Regie entstand auch Prinzessin Mononoke zum Beispiel. Hast du den gesehen?
Ja.
Ja.
Ganz toller Film.
Ja, auch. Aber brutal, ne?
Ja.
Also schon, wir haben den damals auch in unserer Videothek ausgeliehen. Der war schon doll.
Das stimmt. Das ist einer von denen, wo du dann auch gerade als Kind denkst, oh,
das war schon dort,
jetzt habe ich Angst und kann nicht schlafen.
Ja, genau. Genau. Spirited Away oder Chihiros Reise ins Zauberland, wie es auch so schön heißt.
Mein Lieblings-Studio Ghibli-Film
bis
dato.
Genau, My Neighbor Totoro.
Mhm. Mein Nachbar Totoro.
Ja. Ich habe gerade überlegt, sind die... irgendwann habe ich doch neulich auch nochmal... Das war, glaube ich, auch Ghibli. Mit den... Oh, was war denn das? Mit den, nicht Waschbären, sind das Waschbären gewesen? Diese Waschbärenkolonie, die verdrängt wird aus ihrem...
Ist das nicht mein Nachbar? Ich habe den noch nicht gesehen, mein Nachbar Totoro, aber ich glaube, das ist so eine Art Waschbär. Ich kenne nur das Plakat und das ist so ein großes Monster, was aber ich glaube...
Das ist so eine Gruppe und die machen alles mit ihren Eiern, das ist ein bisschen witzig. Hm. Ich gucke gleich mal bei Letterboxd, wie das heißt. Genau, auf jeden Fall, Studio Ghibli hat man eigentlich immer irgendwas mal von gesehen. Da gehören relativ viele, relativ viele beliebte, zumindest in Europa beliebte Animes. Also es ist eines der Studios, die hier in Europa, weil halt auch einige Filme so ein bisschen europäischen Touch haben, wie jetzt hier zum Beispiel Das wandelnde Schloss, das halt nicht ganz so unverständlich in Anführungsstrichen ist für ein europäisches Publikum. Während andere Mangas natürlich viel stärker so auch in die Popkultur eingehen, ne, von Japan. Und das funktioniert für eine Nische hier in Europa, aber wahrscheinlich auch nicht für die breite Masse. Und viele Studio Ghibli-Sachen funktionieren in Europa ganz gut und ganz besonders auch das Wandelnde Schloss.
Ganz genau. Ich glaube, das spielt ja, oder die Stadt sieht, oder wurde auch sogar nach einer Stadt nachempfunden, weil ich hätte das mal nämlich aufgeschrieben. Das war nämlich
Colmar in Frankreich.
Genau, eine französische Stadt in Colmar. Und das merkt man halt, wenn man den Film sieht, dass die Stadt schon sehr europäisch auch wirkt. Mhm. Und ich glaube, Studio Ghibli hat, glaube ich, auch gar nicht so viele Filme. Ich glaube, insgesamt 19 Filme oder so. Und es mittlerweile macht ja jetzt gerade keine Filme mehr, weil Miyazaki in Rente gegangen ist, soweit ich das vor ein paar Jahren mitbekommen habe. Aber es kann sich geändert haben. Es ist ja oftmals so, dass man sagt, jo, ich habe keinen Bock gerade oder gerade kreativ läuft nicht so.
Er will auch immer Platz machen für junge Talente. Also er ist nämlich nach Spirited Away oder so ist er, glaube ich, auch, oder vor Spirited Away ist auch irgendwie mal, wollte er eigentlich zurücktreten und halt Platz machen für junge Talente und dann doch immer zwischendurch immer nochmal wieder ein Projekt übernommen.
Ja. Ja, er wird ja auch so als Walt Disney von Japan bezeichnet. Er mag diese Bezeichnung gar nicht. Das ist ein kleiner Funfact, den ich hier aufgeschrieben hatte. Mhm. Und er basiert aber auch immer seine Charaktere nach realen Personen, wie zum Beispiel bei Chihiros Reise ins Zauberland. Die Chihiro ist, oder es basiert auf seiner eigenen Tochter.
Nee, nicht auf seiner eigenen Tochter. Auf der Tochter von einem Freund von ihm.
Ja.
Genau, das finde ich nämlich auch ganz süß, dass es halt nicht die eigene Tochter ist. Das wäre ja relativ naheliegend, sondern Inspiration findet man halt dann noch überall. Wahrscheinlich war das ein besonders neugieriges Kind und eigenständiges Kind. Was ganz interessant ist an seinen Filmen grundsätzlich, finde ich, ist, dass, was schon beeindruckend ist, dass er sehr viel oder fast nur mit weiblichen Hauptdarstellerinnen arbeitet. Also das ist fast nur weibliche, also Hauptdarsteller, Charaktere. Dass er Charaktere schafft, die meistens auch mit den Stereotypen spielen. Ne? Hier beim Wandelnden Schloss, die Sophie ist die Hauptrolle, die im Endeffekt ein eher, zumal erst ein konservatives Bild irgendwie darstellt, ne? Von einer Frau, die zwar arbeitet, unverheiratet ist, aber so an sich fleißig ihrem Beruf nachgeht. Und sich dann doch aber im Endeffekt in den Helden verliebt, in Anführungsstrichen. Was noch eine klassischere Geschichte ist, sagen wir es mal so.
Ja.
Dem weiblichen und dem Frauenbild eher entsprechend. Aber trotzdem, ihre Reise ist natürlich von Selbstständigkeit und Eigenständigkeit geprägt. Ne? Das ist natürlich hier schon wichtig. Und das fand ich eigentlich ganz schön, wenn man das so liest, fällt einem das halt erst bewusst auf, dass es halt wirklich sehr präsent ist als Motiv in seiner Arbeit. Und damit halt auch schon besonders, diese Herangehensweise an seine Filme.
Auch gerade, weil wir gesagt haben, wie alt der Film eigentlich schon ist, auch gerade zu der Zeit, also Anfang der 2000er und auch ein bisschen davor, da war das halt noch gar nicht so normal, sage ich jetzt einfach mal. Es gab immer mal wieder große Filme, wie Alien zum Beispiel, aber gerade, wie gesagt, nicht halt die Norm.
Genau. Und das trägt sich durch und das wird auch wahrscheinlich immer noch wieder, wenn mal was Neues kommt, auch davon geprägt sein.
Definitiv.
Genau. Was haben wir noch? Achso. Der Name Ghibli. Wo kommt der Name Ghibli her?
Den hat er in Italien auf einem Flugplatz oder einem Flugzeug gesehen. Da hieß nämlich irgendwie ein Flugzeug.
Das ist eine Caproni.
Genau.
CA-309.
Und als Spitzname nannte man die auch Ghibli. Mhm. Diese Maschine. Und das hat er da wohl irgendwo mal gesehen und dachte sich, doch, das ist ganz nett.
Ja.
Und hat das dann mit seinem Co-Founder gegründet, weil er ist nicht der einzige Mitbegründer. Aber ja,
Der bekannteste, der namhafteste. Auf jeden Fall. Was ganz interessant ist, ist, warum offensichtlich Flugzeuge ein wichtiges Thema sind, weil das ist nämlich auch ein Motiv. Es kommen ganz oft in diesen Filmen kreative Fluggeräte oder Flugzeuge vor. Mhm. Das ist irgendwie ganz süß. Ja, das ist aber nicht der, den ich meinte. Er guckt jetzt hier gerade nochmal in My Neighbor Totoro nach. Nee. Das ist vielleicht was, und ich gebe dir vielleicht was anderes. Ich gucke das noch einmal nach. Mhm. Und sein Vater war Flugzeugingenieur oder etwas in der Art. Also der hat mit Flugzeugen gearbeitet, das fand ich ganz interessant. Also eine gewisse Faszination kommt wahrscheinlich auch von seinem Elternhaus mit.
Ja, total.
Und ja, das finde ich auch ganz schön.
Ja, ich fand auch interessant, weil das ja gerade bei Anime-Filmen ist es ja so, dass die ja immer, also auch bei Animationsfilmen generell, dass sie halt gezeichnet sind per Hand. Mhm. Und man dann ja später ein bisschen mehr Computeranimationen integriert hat. Man sieht das auch, wenn dann wie so 3D-Dinger dann plötzlich ja, drin sind. Das kann, genau, das sieht erstmal unüblich aus, aber das ist mittlerweile gang und gäbe und sieht dann auch ganz cool aus, weil das ist jetzt nicht mehr ganz so schlimm wie vor 14 Jahren oder so. Er zum Beispiel, also Miyazaki, hat zu der Zeit nie mehr als 10% computergenerierte Animationen erlaubt in seinen Filmen. Er wollte diesen Stil schon handgemalt, gezeichnet, so haben, wie er den gelernt hat, wie er den mag. Und das war so eine Regel bei ihm, zumindest wurde das jetzt so aufgeschrieben, nicht mehr als 10%.
Was ich ganz interessant fand übrigens, weil Studio Ghibli generell gerne mit starken oder eigenständigen weiblichen Charakteren arbeiten, Hauptcharakteren arbeiten. Sie wollten eigentlich eine Version von Pippi Langstrumpf machen. Mhm. Und waren tatsächlich auch in Schweden und haben auch Astrid Lindgren höchstpersönlich kennengelernt und haben da wirklich exzessiv Recherche betrieben, um halt diese Stimmung und dieses Feeling dafür zu generieren. Und das, nachdem sie sie kennengelernt haben, ist das Projekt aber eingestampft worden. Sie haben die Genehmigung entzogen bekommen und konnten diesen Film nicht machen. Es gibt davon aber wohl wunderschöne Aquarelle noch von Miyazaki, die er da vor Ort gemacht hat. Mhm. Das ist aber das Einzige, was von diesem Film übrig geblieben ist, also von diesem Projekt.
Ja, ne, wenn die Idee halt da ist und du dann Recherche anfängst und dann aber nie die Rechte dazu kriegst, halt dann...
Ja, also es ist wohl, sie haben wohl angefangen und dann wurden ihnen aber die Rechte entzogen. Also es stand nicht genau, ob es jetzt daran lag, dass das irgendwie Lindgren deren Ansatz nicht gepasst hat oder was es war. Mhm. Oder ob das Studio gesagt hat, nee, kein Markt dafür. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall, sie haben angefangen mit der Produktion und durften es halt aber nicht zu Ende
bringen. Aber wenn es nach richtig nach Rechten ging, wollten die halt einen richtigen Pipi Langstrumpf Anime-Film machen?
Also ja, auch in ihrem Stil, ja.
Okay, weil die können ja theoretisch ja trotzdem noch so die Beats treffen und dann halt was ganz anderes machen.
Ja, nee, es ging schon um den Charakter, den bestehenden Charakter und um die Geschichten. Also es wäre ja einfach nur, also vielleicht hätten sie auch ein neues Drehbuch drumherum geschrieben, aber es wäre der Charakter... Pippi Langstrumpf.
Ja gut, dann kann ich mir vorstellen, dass Astrid irgendwie gesagt hat, nee, du.
Passt nicht.
Gefällt mir irgendwie nicht.
Ja, aber auf jeden Fall fand ich das ganz interessant, weil das passt natürlich total in diese...
Total, Lieder. Ja, wäre auch bestimmt ganz lustig gewesen.
Ja.
Kann ich mir cool vorstellen. Wenn
sie verändert natürlich. Ja. Ist natürlich doch nochmal ein bisschen anders. Der schwedische Lebensstil und der Stil der japanischen Filme, aber... Das wäre ganz interessant gewesen.
Ja, aber gerade auch wie beim Wandelnden Schloss, wenn wir da den französischen Inspirationsbereich drin haben, dann klar, warum nicht auch Schweden und den Charakter.
Ja, genau. Gibt es dann noch ein paar andere interessante Sachen? Du hast ja noch ein bisschen was aufgeschrieben über den Film, weil ich habe nämlich auch noch ein, zwei Sachen, die ich dann gleich erzählen kann.
Oh yeah. Ja, ich fand es eigentlich ganz interessant, weil ich habe ja dann bei IMDb halt gesehen, dass welche amerikanischen Schauspieler, denen die Stimme den Charakteren geliehen haben, weil wir haben den jetzt zwar auch auf Deutsch geguckt und du kennst den halt auch wahrscheinlich nur auf Deutsch.
Ja.
Trotzdem, gerade bei deutschen Synchronsprechern, gerade zu der Zeit, sind das so Namen, die einem selber jetzt nichts sagen.
Ja, war auch nichts dabei. Normalerweise hast du dann immer so, oh, das ist Bruce Willis oder oh, das
genau. ist Genau, es war noch keine Stimmen jetzt dabei, die wir sofort erkannt haben. Aber ich habe dann halt die Bilder gesehen, dachte mir halt hier, ah, guck mal da, einen Christian Bale, den kennt man, ne? Und er hat scheinbar Chihiros Reise ins Zauberland gesehen und hat sofort gesagt, egal was dieser Miyazaki als nächstes macht, ich möchte dabei sein, ich möchte eine Rolle haben. Und hat auch dann die Titelrolle für das Wandelnde Schloss bekommen, denn er spricht den Howler oder weiß gar nicht, wie er
heißt. Haoru.
Haoru, genau. Und als kleiner Fun-Fact irgendwie, Haoru, er hat, wo war das denn hier nochmal?
Der verwandelt sich ja immer in so einen Vogel. Ah. Ne? Also was heißt ein Vogel? Aber er nimmt so, er fliegt ja und hat wie so einen Rabe. So einen,
genau,
so
und es gibt im Buch gibt es tatsächlich eine Passage, wo es eine schwarze Tür gibt, wo er in Schottland sein Zuhause hat. Mhm. Und Christian Bale hat halt schottische Wurzeln. Das wurde irgendwo einmal, also genau in Wales tatsächlich. Und das ist nur so ein Ding, was ist noch, was die beiden vereint. Und Christian Bale, als er die Rolle angenommen hat, hat er halt, der Film kam ja 2004 raus und Batman Begins, seine Batman-Rolle kam 2005 raus. Zu dem Zeitpunkt hat er noch so ein bisschen den Batman-Charakter für sich selber kreiert, so überlegt, wie er den porträtieren wird und hat die Stimme für Bruce Wayne und Batman, weil es ist ja ganz bekannt, dass Christian Bale als Bruce Wayne ja ganz normal spricht und dass Batman richtig tief spricht.
Mhm. Ja, und, ich glaube genau dieses Tiefe und dieses Grollende, weil er auch dieses so ein bisschen dieses Atmen so ein bisschen dann mit drin ist, das passiert, glaube ich, besonders stark, wenn Haoru quasi in diesem, in diesem Delirium-Zustand ist,
genau,
wo er weder Mensch noch Wesen, Fabelwesen ist.
Genau, diese Art Vogelkreatur, da grollt er halt so und das hat Christian Bale dann für den Batman dann
die Technik hat er quasi dafür entwickelt, ne? Und dann angewandt direkt wieder.
Genau, da kommt es scheinbar her.
Mhm, ganz interessant. Guck mal, haben wir quasi Teile des Charakters von Batman von Studio Ghibli. Also haben Studio Ghibli zu verdanken.
Ja.
Guck an. Genau.
Sonst halt nochmal zu den bekannten amerikanischen Schauspielern, die hier die Stimmen hatten. Also Billy Crystal zum Beispiel spricht den Calcifer. Dann ist noch Emily Mortimer da, die junge Sophie spricht. Und Jenna Malone, das sind so. Also Jenna kennt man auch hier Hunger Games zum Beispiel. Mhm. Da spielt sie nämlich einen coolen Charakter. Ich weiß gar nicht, wie sie da heißt. Und Emily Mortimer, die hat bei einer Serie Once Upon a Time hat sie die Hauptrolle, glaube ich, gespielt.
Ja.
Also das sind so ein paar bekanntere Namen, die für die Rollen hier gecastet wurden.
Calcifer ist immer noch so ein toller Name, ne? Ich finde, das ist der kleine Feuerdämon, der quasi das wandelnde Schloss bewegt.
Ja.
Er ist Calcifer.
Und Billy Crystal ist
halt Billy Crystal spricht er in dem Original. Also in der
amerikanischen
Variante. Genau. Was ganz interessant ist, vielleicht noch zum Kontext zu diesem Film, ist, dass die Geschichte nicht von Studio Ghibli selber stammt, also es ist kein Original Screenplay, sondern es ist ein Adapted Screenplay, wenn man so will. Und zwar von einer Geschichte von der britischen Autorin Diane Wynne Jones, die übrigens auch für Miyazaki als eine der prägendsten Charaktere in seiner Laufbahn zählt. Also er hat so ein paar, genau wie zum Beispiel Lewis Carroll, der eine Weihnachtsgeschichte geschrieben hat. Ne? Also schon starker britischer Einfluss, den er erlebt hat. Und Diane Wynne Jones gehört zum Beispiel dazu. Die hat das Buch geschrieben, Sophie im Schloss des Zauberers. Und das sind eigentlich zwei weitere Bücher dann erschienen. Und was vielleicht ganz spannend ist, um das einzuordnen, also sie hat Fantasy-Romane geschrieben und hat studiert am St. Anne College in Oxford. Das ist eigentlich auch relativ bekannt. Und sie hat Vorlesungen besucht von C.S. Lewis. Der hat die Chroniken von Narnia geschrieben. Mhm. Und J.R.R. Tolkien, wie wir wissen, der Herr der Ringe und der Hobbit geschrieben hat. Mhm. Also so, das sind so die Einschläge, die hier mit reinwirken. Und die Motive, die, wenn man es so ein bisschen weiß, wo die Inspiration von diesen Schauspielern, von diesen Autoren herkommt, passt das irgendwie ganz gut in diese Studio Ghibli-Welt auch rein.
Ja, ganz schön bekannte Namen.
Genau.
Jetzt haben wir ganz viele Fakten und so erwähnt, aber wir haben jetzt gar nichts zum Film an sich gesagt. Mhm. Um was geht's denn eigentlich beim Wandelschloss an sich?
Ja, du hast ja keinen Plot aufgeschrieben. Guck an. Ja. Recherche ist mein Ding. Ne? Nein, alles gut. Bei Wandelnden Schloss geht es, für die, die es nicht gesehen haben, ihr solltet es sehen, Beim Wandel ins Schloss geht es um die junge Sophie, die ist Hutmacherin und freut sich zu ihres Lebens, ist nicht in festen Händen, was ihr offensichtlich auch ein bisschen schwerfällt, hat man manchmal das Gefühl, schwingt ein bisschen mit. Und eines Tages wird sie von zwei Soldaten, die dort unterwegs sind, denn das ist ein Thema, was in dem Buch zum Beispiel nicht der Fall ist. Also in dem Buch gibt es keinen Krieg. Mhm. Und wir haben hier eine Kriegssituation, also noch nicht, als der Film beginnt, aber der Krieg ist ausgesprochen und angekündigt. Also noch ist es friedlich, aber es sind schon Soldaten überall präsent und in anderen Bereichen des Landes wütet auch schon der Krieg. Aber noch nicht in dieser Stadt, in der Sophie lebt. Und als sie dann irgendwann mal auf dem Heimweg von so zwei Soldaten, die sich da rumtollen, dann ein bisschen angeflirtet wird, ein bisschen belästigt wird, ne? Wird sie von einem jungen Mann beschützt, der da heißt Haruro. Und Haruro ist ein Zauberer. Und naja, man denkt sich nichts Schlimmes, aber wenn es halt ein schöner Mann ist, der sehr viel begehrt, das gibt's auch Neider. Und so kommt die Hexe aus dem Niemandsland und verzaubert Sophie. Mhm. Und Sophie ist plötzlich eine alte Frau und macht sich auf die Suche nach einem Zauberer oder einem anderen Zauberer, der sie von ihrem Fluch befreien kann. Und wie es der Zufall will, begibt sie sich halt ins Niemandsland, um dort die Hexe aus dem Niemandsland ausfindig zu machen, damit sie den Fluch aufhebt. Findet sie nicht, aber trifft dafür auf das wandelnde Schloss und wird reingelassen vom Kalzifer in das wandelnde Schloss. Und dann,
ich glaub, das beginnt
Geschichte von dieser kleinen Familie, die sich dort entwickelt.
Das klingt auch schon mal sehr interessant. Und für die Leute, die jetzt das wandelnde Schloss noch nicht gesehen haben und jetzt auch irgendwie Bock drauf bekommen haben, dann wisst ihr auf jeden Fall, weil auf Netflix gibt es alle Studio Ghibli-Filme. Die haben sich die Rechte besorgt und alle Filme online gestellt seit einem Jahr oder eineinhalb Jahren.
Ja.
Von daher kann man sich den dort angucken.
Unbedingt. Sollte man ihn nochmal angucken. Auch wenn man ihn jetzt länger nicht gesehen hat, der verliert nichts an seinem Charme, finde ich.
Total. Also ich fand den jetzt ja auch, ich habe den jetzt das erste Mal gesehen. Genauso wie irgendwie Chihiros Reise ins Zauberland, genauso charmant und genauso, als wäre ich jetzt da super jung noch davor. Und so, oh, guck mal hier.
Ganz begeistert.
Immer noch super begeistert, genau. Und der ist halt auch einfach so schön, wie der halt wie der einmal vom Look und Feel ist und halt, was der halt so für eine Message rüberbringt. Also generell so finde ich den eigentlich so ganz toll.
Ja, ich fand den auch. Wie gesagt, es ist einer meiner liebsten Animationsfilme, sagen wir es mal so. Weil der Stil halt auch noch nicht so advanced ist, in Anführungsstrichen. Es ist wirklich ganz schlichte, bei Spirited Away ist ja schon viel los. Also, was heißt schon viel los? Also, es ist ein bisschen, ist noch mehr Details drin.
Ja, also ich finde, was immer ganz cool
ist. Obwohl der Junge, also obwohl der noch ein bisschen älter ist, Spirited Away, also Chihiros Reise ins Zauberland,
genau, weil die Kultur halt eine andere ist. Also du merkst halt, das sieht man immer bei Essen, bei Studio Ghibli-Filmen, finde ich. Also bei Spirited Away geht es da sehr viel um die japanische Cuisine. Und das sieht auch immer sehr geil aus, aber es sind halt wirklich diese kulturtypischen Gerichte da auch. Hier in Wandelndes Schloss haben wir eine Frühstücksszenerie, wo Speck und Eier gekocht werden. Und das sieht auch super geil aus, wie die das machen und so von dem Look and Feel. Und hat mich jetzt sofort an Spirited Away, also an Chihiros Reise ins Zauberland erinnert. Und der generelle Stil, der kommt jetzt ja wieder. Es gibt ja diesen einen Film auch auf Netflix, Weathering with You. Und der ist ähnlich, finde ich, wie diese klassischen Studio Ghibli-Filme. Und ja.
Auch schön.
Macht voll Spaß.
Ja. Also bei Weathering with You merkt man halt, dass der moderner ist.
Genau, also der hat diese modernen.
Genau, deutlich, deutlich moderner. Also auch sowohl vom Surrounding als auch vom Thema.
Ja.
Während das Wandelnde Schloss natürlich noch eine ganz klassische Geschichte ist, ne?
Genau.
Also, das ist wirklich ein kleines Märchen.
Genau, mit Hexe und Zauberer und so drin.
Und auch übrigens ein Antikriegsfilm. Also Miyazaki sieht sich selber halt komplett als Pazifist und hat auch immer gewisse politische Themen in seinen Filmen drin. Bei Prinzessin Mononoke ist es besonders die Umwelteinflüsse. Bei Das Wandelnde Schloss geht es sehr um Krieg. Und was zum Beispiel auch ganz interessant ist, vielleicht nochmal kurz am Rande, in dem Originalbuch ist der Gegner ein Mann. Und hier ist es dann, im Film ist es umgeschrieben worden zur Frau, die Solomon, die Hexe quasi, die beratende Hexe des Königs ist. Und das ist tatsächlich inspiriert aus der Situation damals, wo es in den Irakkrieg ging, wo George Bush ja, wie er sagt, so ein bisschen unter der Fuchtel stand von der Außenministerin damals, Condoleezza Rice hieß sie, glaube ich, die damals diese starken Entscheidungen getroffen hat, halt auch dort einzuwirken in den Konflikt. Und dementsprechend, Bush so ein bisschen machtlos wirkte, in Anführungsstrichen. Deshalb um so diese Kraft der weiblichen Wirkung auf starke männliche Charaktere, die im Vordergrund stehen, aber dann doch gar nicht so wahnsinnig präsent sind, weil im Endeffekt eine Frau die Strippen zieht
und die Macht wirken lässt. Wird ja auch schon bei dem Film Weiß deutlich gemacht, im Trailer allein, dass Bush irgendwie seine Entscheidung nicht
komplett selbstständig getroffen.
Genau, aus seinem Wissen getroffen hat, sondern dass andere Leute ihn als Marionette verwendet haben, ob das jetzt der Vizepräsident war oder halt andere politische Personen zu dem Zeitpunkt.
Ja, es sind auf jeden Fall sehr viele interessante Motive drin und ja, deshalb wir sagen, unbedingt anschauen, wenn noch nicht gesehen. Wenn schon gesehen, dann nochmal anschauen.
Nochmal anschauen und ich habe da jetzt auch Bock auf weitere Studio Ghibli-Filme, deswegen, ich habe bei mir in meiner Letterbox-Ding gesehen. Ich habe gar nicht so viele gesehen. Ich habe ein paar gesehen, aber nicht...
nicht alles.
Nicht alle. Und ich glaube, als nächstes habe ich Bock auf meinen Nachbar Totoro.
Mhm. Genau. Mal gucken, was wir jetzt heute schauen.
Ja, wir drücken gleich mal auf den Shuffle-Button und dann werde ich spätestens nächste Woche sehen, was dabei rausgekommen ist.
Genau. Bis dahin. Bye.
Au revoir.